Liebe deutsche Basketballfans, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
Dieses Team, dieses Schicksalsteam.
Ich krieg direkt Gänsehaut.
Ja, so.
Pero, heute kann es nur einen Start in diese Folge geben. Irgendeine Geschichte, irgendeine Anekdote, irgendeine Erinnerung von dir an den Mann, der seit gestern Abend in der nächsten Hall of Fame ist, in der FIBA Hall of Fame, an Dirk Nowitzki. Was kannst, was magst, was möchtest du mit uns teilen? Es kann alles sein, wie du ihn erlebt hast, im direkten Umgang, wie du ihn erlebt hast als Fan. Ich habe mir gerade noch mal die komplette Rede von ihm angeguckt und ich dachte mir, lass uns doch mal mit Dirkulis starten.
Boah, Dirkulis, das ist natürlich dann wahrscheinlich ein 20-minütiges Fenster wieder. Alleine so meine Urerinnerung. Ich weiß noch, dass Dirkulis so gut, also wir hatten einen Kumpel in Hagen, der damals schon Beamer hatte und Premiere, glaube ich, war es früher.
Oh,
also das war schon stark. Der Wahnsinn. Es lief damals NBA quasi. Also es gab einen Keller in Hagen beim geilen Typen, wo NBA geguckt wurde.
Und auf dem Beamer?
Auf dem Beamer. Und das war noch so unter der Woche. Es war eigentlich Schule, aber es war egal. Spätestens so, wenn die Westküsten, San Antonio, so 2002 bis 2005 San Antonio gegen Dallas-Serien, da musste man einfach dabei sein. Und da kann ich mich gut daran erinnern, dass ein Spiel so wichtig war und mein Vater emotional so investiert war, dass er sogar um 3 Uhr da aufgeschlagen ist mit seiner kleinen Arbeitstasche und quasi mit uns auf Premiere sich dieses Spiel reingezogen hat. Ich weiß nicht, wie Spiel 7, weiß der Geier. Und das war dann immer Viertel nach 7. Das hat man jetzt ein gutes Gefühl für. Viertel nach 7 sind diese Spiele ja immer auch schon vorbei gewesen. Und ich weiß noch, dass es immer so ein bisschen so eine betretene Stille gab, wenn wir aus diesem Keller rausgekommen sind, weil es ja einfach 5 Jugendliche normalerweise in diesem Keller und dann entweder wurde man da mal getrunken oder wurde mal geraucht oder es war einfach so. Und die Eltern haben immer so ein bisschen, haben das geduldet, aber waren immer so ein bisschen, Leute, schrafft euer Leben mal. Und ich weiß noch, an diesem besagten Tage ist natürlich die Eltern, die Familie von diesem Typ, der den Keller hat, schon gestriegelt und ready für die Arbeit am Frühstückstisch und es ist so ein bisschen dieses Peinliche, wir schleichen uns da raus und sie sagen, hallo Philipp, mein großer Bruder, hallo Per. Und dann waren sie sehr überrascht, als auch mein Vater Didi Günther aus dem Keller kam. Aber das war der Dirk-Effekt. Auch mein Vater ist damals, ihn hat er auch bekommen und er ist dann quasi ohne Schlaf zur Arbeit gegangen und hat mit irgendwelchen 15-Jährigen in dem Keller einfach das ausgehalten. Das war einfach, keine Ahnung, diese Runs von ihm drüben zu sehen und haben ja auch schon oft besprochen, die Nazio-Fenster mit Dirk Nowitzki, wo man dachte, er ist unbesiegbar. Wenn der Ball in seine Hände kommt, dann ist er drin. Einfach, wie man sich einem Sportler so völlig in die Hand gelegt hat, das war schon eine geile Zeit. Man muss sich ab und zu diese Dirk-Highlights angucken mit grünem Jersey und wehender Matte oder mit diesem ING-Dieber-Jersey an und so. Das war so eine unfassbar geile Zeit.
Deswegen dachte ich mir, lass uns mit dem beginnen. Ihr könnt übrigens auf magentasport.de und auch auf dem YouTube-Kanal könnt ihr euch das ganze Event da angucken aus Berlin, wo das ja gestern stattgefunden hat. Sue Bird wurde noch in die Ruhmeshalle aufgenommen. Hido Türkoğlu, es war eine extrem emotionale, aber wie ich finde auch wieder perfekt dirkige, witzige Rede, weil der Prompter ist ausgefallen zwischendurch und er musste was vom Handy ablesen. Das hat er aber auch wieder auf seine unglaublich charmante Art und Weise gemacht. Und ein paar Sätze, die mir hängen geblieben sind: People and experience matter more than trophies. Also das ist auch der Per Günther Lifestyle. Ja, mhm. Es kommt einfach mehr.
Die einzige Parallele, die es gibt zwischen
dann auch schön, kann man glaube ich auch ins Nicht-Sportleben mal mitnehmen. In Elite Sports, we don't always take the time to enjoy the moment because we always chase the next one. So, das sind einfach so Sätze, ja, und die haut er da einfach so raus, wie er früher dem Gegen. Und dann natürlich, was er über seinen großen Mentor nochmal gesagt hat, über Holger Geschwindner. Ich habe gelernt, dass ein Mentor essentiell für dein Leben und deine Karriere ist. Harry Potter hatte Dumbledore, Alexander der Große hatte Aristoteles, ich hatte Holger.
Ja, ich habe ja diese Übung damals in Würzburg am Starnberger See, in diesem ominösen Camp, wo ich mit 14, 15 an dir kennengelernt habe und er mit seinen NBA-Späßeln da trainiert hat und seinen Würzburger Kumpels und so ein paar Handvoll Jugendspieler mit ihm trainiert hat. Da haben wir mit Holger Geschwindner diese Übung gemacht. Die waren so seltsam und so bizarr und hattest so einen Muskelkater, weil du die ganze Zeit so diese tiefen, schlaksigen Bewegungen gemacht hast und den Mr. Miyagi, ich bin eigentlich verwundert, dass er den Vergleich nicht aufgemacht hat, aber den so in seiner Ecke zu haben, was den auch für einen Mythos umgeben hat, so. Und wie viele so zur richtigen Stelle am richtigen Ort eben diese Symbiose, da sitzt ein Geschwindner, einer der größten Basketballer, die wir jemals hatten, sitzt da irgendwie in so einer stumpfen Würzburger Trainingshalle und sieht dann diesen langen Schlags und denkt so, wenn man mal alles anders machen würde, als normalerweise damals eine Karriere als großer Spieler wäre, sondern einfach ein Bewegungstalent, Rhythmus, diese klischeemäßigen Saxophoneinheiten und dazu tanzen und dazu dribbeln und diese Moves. unglaublich. Und ich glaube tatsächlich, um das abzuschließen, so dieses, wo du sagst, diese von Moment zu Moment, ich glaube, das Loch, das Dirk Nowitzki beschrieben hat nach seinem Titelgewinn, ist, glaube ich, eins der eindrücklichsten so Innenleben von Sportlern, die sich mal, die das mitgeben haben, an die ich mich erinnern kann. Also ich hatte das nie auf dem Schirm, wie seltsam das auch sein muss oder wie schwierig es vielleicht ist, wenn du einem Ziel hinterhergerannt bist, quasi dein ganzes Leben und das dann erreichst und dann stehst du da und weißt gar nicht, wohin mit dir, weil du hast es ja jetzt geschafft und du hast nicht, wo ist die Möhre? So, was macht man jetzt? Und wie schwierig das dann ist, einfach das nächste Mal wieder Spiel 1 von 82 und du musst wieder und irgendwie einfach so vor sich hin, das werde ich nie vergessen, wie er das quasi auch uns hat teilhaben lassen an dieser komischen Reise.
Zieht euch die Rede unbedingt nochmal rein. Ich gucke hier gerade in mein Regal. Da steht The Great Nowitzki. Und ich glaube, ich nehme es mal wieder zur Hand. Shoutout an Thomas Plätzinger und lese einfach mal wieder ein bisschen rein, der jetzt übrigens auch, der auch jetzt schon wieder zaubert, ne? Zweite Staffel Wagner Brüder Doku ist auch mittlerweile announced. Also Plätzinger ist weiterhin übrigens auch fleißiger Hörer dieses Podcasts. Also Shoutout an dieser Stelle. Wir haben gleich, liebe Freunde, nicht nur wahnsinnig viel Postseason zu besprechen, Euroleague, NBA, sondern ihr habt es gelesen, wir haben auch gleich unsere nächste WNBA-Spielerin hier in der Leitung mit Frieda Bühner. Wollen mit ihr so ein bisschen über die Draft, auch über die gestrige Auslosung der WM-Gruppe sprechen. Pero, aber ich glaube, eine Sache können wir vielleicht an der Stelle mit nach Dirk doch vielleicht ganz passend nochmal setzen. Und zwar, wir haben ja immer mal wieder den anderen Würzburger, Hannes Steinbach, hier erwähnt. Du hast auch darüber gesprochen. Come on, rein in den Draft. Wir wollen nicht in den Draft. Das hat er jetzt gemacht. Und unsere Kollegen von Basket News haben auch noch mal ein paar Quellen bekommen, was er dafür tatsächlich wohl ausgeschlagen hat. Also er hat wohl bis zu 10 Millionen Dollar Offerten von Colleges, das ist allein schon absurd, das überhaupt in einen Satz zu packen, abgelehnt, um jetzt quasi dieses NBA-Ding anzuzapfen. Und wie absurd das ist, dass auch ich glaube, dir geht's doch auch so, man muss sich auch an diese Größenordnungen, die da jetzt am College angeblich irgendwie bald reguliert werden, wie auch immer sie das machen wollen, die muss man sich erstmal gewöhnen, weil das ist ja dann schon, finde ich, also die NBA ist top, 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 top. Aber wenn du auch sagst, ich war jetzt nicht im NCAA-Tournament dabei und das liegt hier vielleicht auch gerade auf dem Tisch, dann ist die Sache vielleicht doch gar nicht so klar. Also, oder weiß ich nicht.
Ja, also es ist sauschwierig. Es passieren natürlich ganz viele Dinge. Es gibt, ich erreiche langsam ein Alter, wo ich auch ein bisschen konservativer werde, auch wenn ich mich dagegen versuche zu schützen. Ich glaube immer, wenn kein grundsätzlich wirtschaftlich funktionierender Mechanismus dahinter ist, ist es ein bisschen komisch, wenn die Gehälter so groß werden. Das bedeutet, wenn ein Booster einfach der mal an Texas Tech war und jetzt sagt, er will, dass seine Mannschaft ins Final Four kommt und deswegen einfach nochmal 50 Millionen Dollar ans College spendet und damit dann Gehälter gezahlt werden, dann fühlt sich das immer ein bisschen komischer an, als wäre es irgendwie aus Ticketing, aus Rechtevergaben, aus, es ist Adam Smith, unsichtbare Hand, der Markt regelt das irgendwie und dann kommt man irgendwann, wenn so viele Augäpfel da drauf sind, dann soll der Mann oder die Frau auch so viel Geld verdienen. Das ist für mich immer einfacher zu verstehen. Der Sprung ist natürlich jetzt riesig. Ich habe auch kein großes Problem damit. Also ich freue mich für jeden 20-Jährigen, der wie viele Geschichten wird es wahrscheinlich geben, dass die Jungs schon 1-2 Millionen Dollar verdient haben und dann gibt es eine Verletzung oder dann irgendwie verschlägt sie der Weg so ein bisschen und sie kommen nicht mit 24, 25 aus dem College-System raus, haben einen Abschluss, mit dem sie irgendwie nichts machen können, weil sie da irgendwie nur so halbherzig drin waren. Also ich mag,
die sollen abcashen, genau, auf jeden Fall.
Ich mag, ja, es ist ja aber trotzdem krass kompliziert, weil wir haben ja aus Euroleague-Perspektive das nächste, das hatten wir ja noch gar nicht. Also ein Ellis, der dieses Jahr bei Mailand gespielt hat, die zweitmeisten Minuten, geht dieses Jahr ins College. Also das sind die Nachrichten.
Absurd,
Jean Montero, der eine der Highlights war dieser Euroleague-Saison, U22-Spieler des Jahres, geht jetzt nächstes Jahr nach paar Profijahren ans College, irgendwie mit 23. Das ist schon bizarr. Aber gut, da müssen wir halt durch.
Ja, wir haben gleich die Gelegenheit, dieses ganze College-Thema auch nochmal aus der anderen Sicht zu beleuchten, denn Frieda ist schon mit in der Leitung. Ich möchte den Hörern nur noch eine Sache kurz bei den Jungs mit an die Hand geben, weil es tatsächlich auch jetzt, auch das ist interessant, ein paar Wechsel innerhalb des College-Systems von Deutschen gab. Sananda Froh geht zur Marquette, Erik Reibe geht vom Finalist UConn zu USC, Texas Tech ist angeblich am kleinen Bruder von Christian Anderson dran. Anik Bartha von Ulm geht nach Utah. Was macht Jamie Edoka? Der ist gerade AST-MVP geworden. Also all diese Dinge werden wir genau beobachten. Und wir freuen uns aber natürlich jetzt sowohl dieses Thema, aber vor allem auch das Thema WNBA und Frauenweltmeisterschaft mit Frieda Bühner besprechen zu können, die sich hier zu uns pünktlichst zugeschaltet hat.
Frieda,
hallo.
Hi. Sorry, ich musste nicht... Ja, ich habe mich einfach schon eingeschaltet.
Ja, na wunderbar. Genauso ist das richtig. Wir haben so viel zu besprechen mit dir, können aber tatsächlich mal, weil wir gerade in diesem ganzen College-Themenkomplex drin waren, auch nochmal deine Perspektive vielleicht mit reinschmeißen, weil du warst am College, ich glaube in Florida, aber nur ziemlich kurz, bevor du zurück nach Deutschland gegangen bist und kannst vielleicht, also das ist jetzt, ne, das ist jetzt auch ein weites Feld, was da bei den Männern passiert, was da für Gehälter gezahlt werden, also das sind so unterschiedliche Dimensionen, verschiedene Debatten, die man da aufmachen kann, aber nimm uns doch nochmal mit rein, weil das weiß ich noch, als ich mich das erste Mal auf ein Spiel von dir vorbereitet habe als Kommentator, taucht man dann natürlich so in die Biografie ein. Und das war das Erste, wo ich so drüber gestolpert bin. Alles andere war total stimmig in sich, hat total viel Sinn ergeben. Und ich dachte mir, okay, dieser klitzekleine College-Ausflug, der interessiert mich. Erklär mal, wie du das erlebt hast, angenommen hast und warum es dann doch nur so kurz war bei dir.
Ja, ich war da tatsächlich nur 4 Monate wirklich da. Also es war immer mein Traum, aufs College zu gehen und dann kam halt die Möglichkeit und ich wollte es auch unbedingt machen. Und dann war ich da und das war am Anfang auch ganz toll. Ich meine, du kannst es nirgendwo hier vergleichen in Europa mit den Facilities, die die haben und wie sie um dich kümmern. Also das ist schon richtig krass. Aber für mich war das alles so ein bisschen an der Oberfläche und so basketballerisch habe ich mich nicht wohl gefühlt, so als Person auch nicht so richtig. Und ich fand einfach, also ich habe mich einfach nicht wohl gefühlt und ich habe ziemlich schnell auch gemerkt, dass das nicht der richtige Weg für mich ist, so wie gesagt basketballisch und als Person, als Frieda und dann habe ich das auch kommuniziert, also ich glaube, man muss auch Sachen durchstehen, aber ich glaube, man muss auch wissen, wenn Sachen nicht passen und man muss sich so ein bisschen selbst treu bleiben, das klingt vielleicht ein bisschen corny, aber ich glaube, ja, ich kann sagen, dass ich mich gut kenne und deswegen habe ich das ziemlich schnell entschieden, dass es nicht der Weg ist, den ich gehen möchte und am Anfang muss ich auch sagen, habe ich gedacht, okay, ich habe halt irgendwie die falsche Entscheidung getroffen, zum College zu gehen oder wegzugehen und irgendwie habe ich gefailed, aber am Ende habe ich auch gemerkt, okay, habe ich gar nicht. Ich habe einfach irgendwie den Weg gewählt, den ich dachte, der richtig ist. Und dann habe ich aber gesehen, dass es nicht das Richtige für mich ist und das dann halt auch eben so kommuniziert. Und ich bin glücklich, dass ich das gemacht habe. Ich bin glücklich, dass ich weggegangen bin. Ich glaube, das war genau das Richtige. Ja, und dann bin ich nach Europa wieder gegangen. Ich glaube, es kommt immer auf die Person an. Also vielleicht auch aufs College, vielleicht hätte ich mich im anderen College wohler gefühlt. Mhm.
Im Nachhinein alles richtig gemacht, Peru. Und das ist ja ein interessanter Gedanke, ne? Zwischen wann sagt man sich auch einfach, nee, das hat hier gerade für mich keinen Sinn als Sportler versus irgendwie, ich muss das durchstehen.
Ja, das ist krass. Das ist genau das, Missy das anspricht. Weil du in dem Sportler steckt ja drin, nee, das ist so tough times, so man muss sich da durchbeißen, man muss das und aber auf der anderen Seite muss man vielleicht einfach nicht, oder es ist irgendwann ab einem bestimmten Zeitpunkt wird es auch hinderlich oder schädlich, dass du einfach in einem Umfeld bist, was dir nicht gefällt, was dich nicht fördert, wo du dich nicht wohlfühlst. Und deswegen kann ich das gut nachvollziehen. Aber lustig, die Beweggründe, jeder zu seinem Grund, warum er ins College gehen will. Benny, du kannst meinen vielleicht besser nachvollziehen. Ich hatte auch immer den Traum, einmal nur so 4 Monate ins College zu gehen, weil ich damals American Pie und diese ganzen Komödien gesehen habe. Und ich dachte, ich will einfach einmal auf so einer abgefuckten Hausparty sein, mit so einem roten Plastikbecher in der Hand. Und irgendjemand soll durch die Decke brechen. Das war meine ganze Vision war, wie schaffe ich es, an ein College zu kommen, wo das passiert. Aber ich habe es nie geschafft, leider.
Also ihr
redet, das ist bei mir auch nicht passiert, also keine Sorge.
Ihr redet hier mit einem Typen, der wirklich auf dem allerniedrigsten Fußballniveau gespielt hat und trotzdem immer noch dachte, ans College kann er bestimmt schon nochmal irgendwann gehen und den Amis zeigen, wie man Fußball spielen kann. Frieda, es hat für dich sich am Ende alles hervorragend entwickelt. Du hast genau die richtige Entscheidung getroffen. Du bist jetzt gedraftet. Wir gratulieren dir dazu. Mhm,
danke.
An 17. Stelle von Portland ausgewählt.
Dankeschön.
Und mich interessiert natürlich besonders immer, wie die Surroundings aussahen, also wie deine Draft-Nacht ausgesehen hat, wie, wo erlebt, mit wem, wie war die Nacht?
Mhm. Ich muss sagen, ich habe mich davor gar nicht so richtig, oder ich habe mir da nicht so richtig Gedanken drüber gemacht, wie ich das jetzt schaue oder sowas. Das kam dann so am Tag, weil ich glaube, das hätte mich alles ein bisschen verrückt gemacht. Und dann habe ich das einfach mit ein paar von meinen Teammates hier in Madrid geschaut. Mein Freund ist gekommen und ja, dann über Zoom war meine Agentin, also Alex Shaw, war am Telefon, meine beste Freundin und meine Eltern. Und ja, meine Teammates haben so eine kleine Überraschungsparty gemacht und dann so Luftballons gekauft mit meinem Namen. also einfach hier so ein bisschen in Madrid, in einem Apartment von meiner Freundin oder von meiner Teammates geschaut.
Und was geht einem dann im Kopf rum, wenn der Name kommt an der 17. Stelle?
Chaos. Also ich habe mich total gefreut, aber es war schon also so ein bisschen überwältigend. Aber es war schön, das mit allen zu teilen. Ich habe dann auch einen Anruf gekriegt von Portland und ich muss sagen, ich kann mich an nicht so viel dran erinnern. Aber es war wirklich so ein bisschen Reizüberflutung alles. Und ja, aber es war total cool. Ich meine, das Erlebnis, das ich nicht vergessen werde. Außer das Telefonat in Portland.
Ja, das können Sie dir im Zweifel nochmal sagen, was ihr da genau besprochen habt. Das ist vielleicht eh gar nicht so schlecht.
Nicht viel.
Hast du mittlerweile auch nur ansatzweise alle Nachrichten, Glückwünsche und so weiter zumindest mal gesichtet?
Ja, mittlerweile schon. Also danach, die nächsten zwei Tage, ich war nur an meinem Handy und habe Danke geschrieben. Also ist total cool, dass so viele Leute sich für dich freuen und irgendwie sieht man auch, wie viele Leute dich irgendwie auf deinem Weg begleitet haben. Das ist total schön, aber natürlich war es ein bisschen überwältigend erstmal.
Wie doppelt rund macht diese Nummer, dass kurz vorher via Extension Draft Luisa Geisesöder auch nach Portland quasi verschifft wurde?
Ja, ich freue mich total. Ich mag Luisa total gerne und ich meine, es ist, glaube ich, auch total gut, dass wir dann da zusammen spielen und dann hier zusammen zu spielen. Und ich glaube, für mich als Rookie ist es auch wirklich hilfreich, wenn du da jemanden hast, der dich kennt und so einen Anschluss hast und jemanden, der aber auch die Liga schon kennt und die Abläufe und alles. Ja, deswegen freue ich mich total, dass das so geklappt hat.
Was hat denn die Organisation mit dir vor? Weil du wurdest jetzt für so einen Development-Player-Roster-Spot quasi ausgewählt. Mhm. Ich glaube, die laufen außerhalb des Salary-Cap. Wie groß ist die Chance, dass wir dich wirklich in der WNBA sehen? Was will Portland mit dir machen? Ist auch nimm uns da mal mit rein.
Mhm. Also der Development-Player-Vertrag, das ist jetzt so ein neues Modell, das sie seit diesem Jahr haben. Und ich glaube, das ist einfach, um die Roster ein bisschen zu vergrößern. Du hast halt 12 normale Roster-Spots und dann pro Team kannst du noch 2 Development-Player haben. Und genau, es läuft halt außerhalb vom Salary-Cap. Und genau, ich darf maximal 12 Spiele spielen, aber ich bin trotzdem die ganze Zeit beim Team dabei. Und werde dann, ich kann aber auch jederzeit upgraded werden. Das heißt, wenn die dann sehen, okay, die macht das gut, dann kannst du in Roster upgraded werden und halt normaler Spieler werden. Genau, und das läuft, das ist ein Jahresvertrag und danach können die dir dann halt einen richtigen Vertrag anbieten. Danach bist du, glaube ich, Restricted Agent. Mhm. Genau, und ich glaube, das ist einfach, wie gesagt, um die Roster so ein bisschen zu vergrößern und dann mich halt zu developen, um halt mit mir in der Zukunft zu rechnen. So habe ich das jetzt verstanden oder so wurde es mir gesagt. So haben wir das kommuniziert.
Ja, klingt doch gut.
Ja, ich bin mal gespannt. Ja, ich bin aufgeregt, aber ich glaube, das ist gut für mich, weil ich habe halt die Chance, mich so ans Level zu gewöhnen, an die Abläufe, mich trotzdem zu beweisen und vielleicht auch so ein bisschen ohne Druck zu spielen, weil ich weiß, okay, ich kann natürlich trotzdem gecuttet werden oder gewaved, aber du hast halt schon einen Vertrag und du bist halt schon, okay, du weißt, die rechnen mit dir in der Zukunft. Ich glaube, das ist ja ganz gut für mich.
Und sind wir mal ehrlich, wir haben hier Günni mit in der Leitung, der ist ja nun der größte Frieda Bühner-Fan gefühlt, den wir bei Magenta Sport mit haben. Das Upgrade wird doch kommen, Günni.
Also, ich bin davon überzeugt. Ich kenne den Kader sonst von Portland zu meiner Schande. Ich bin gerade im Playoff-Herren-Tunnel, deswegen ist ein bisschen viel los. Aber das Ding ist wieder, der Nervösling Günni denkt sofort wieder, Mann, das ist auch schon ganz schön cutthroat. Es ist ja null so im Spiel, wenn sich Frieda dann einen Spot holt, verliert einer. Das heißt, du kommst da irgendwie an, alle wissen so, auf meiner Position gibt es 2, 3 Frauen, von denen ich vielleicht den Spot mir nehmen muss und so, da werde ich schon, das ist mir schon wieder viel zu stressig. Deswegen sitze ich mittlerweile einfach nur noch vor der Kamera und erzähle den Scheiß.
Ja, aber die Challenge gleichzeitig ist ja die, worauf du Bock hast. Also wenn wir jetzt nochmal gucken, ja, diese Saison, was du da in Spanien, was du im Eurocup machst als eine der besten Scorerinnen, spielst für Estudiantes, weil sich vielleicht der eine oder andere gefragt hat, Madrid. Das heißt, du gehst doch mit einem richtig guten Gefühl dahin. Hast auch auf Fieber-Level, wir haben es bei der Nationalmannschaft gesehen, was du da gezeigt hast. Das heißt, du gehst ja da nicht hin und hast das Gefühl, dass du irgendwie mit eingezogenem Kopf, sondern verstecken musst du dich da gar nicht, ne?
Nein, so will ich da auch gar nicht hingehen. Also ich glaube, ich kann schon mit viel Selbstbewusstsein da reingehen. Vor allem, weil ich wurde ja auch aus dem Grund gedraftet. Und ja, also natürlich, ich bin schon ziemlich nervös. Jetzt gerade geht's noch, aber ich glaube, wenn ich dann im Flieger nach Bord dann sitze, dann kommt die Nervosität schon noch so ein bisschen mehr. Aber ich glaube schon, dass ich da halt eigentlich ganz selbstbewusst aufgehen kann.
Wie viel glaubst du, ist so die Athletik ist ein Faktor für dein Spiel? Glaubst du, du brauchst ein bisschen, um das anzupassen? Also wenn wir dich sehen, ist natürlich... Also wüsste ich jetzt nicht, warum es einen Grund geben, wenn du nicht einen Floater nochmal 40 Zentimeter höher werfen musst oder eine halbe Sekunde den Ball kürzer in der Hand haben musst, einfach weil du, weil alle länger und schneller und explosiver sind, dann stelle ich mir das möglich vor. Trainierst du schon so ein bisschen dahin oder ist das was in deinem Kopf ist oder glaubst du einfach, du gehst hin und spielst und nach 6 Wochen ist es einfach, ist es, was es ist?
Ich glaube, das ist schon so ein bisschen in meinem Kopf, weil das auch schon so in meinen Pre-Draft-Interviews sind immer so ein großes Thema war, ja, das ist mit der Athletik, ja. Weil ich meine, ich möchte mich auch nicht anlegen, ich bin jetzt nicht die Schnellste und nicht die Größte und bin auch schon anders heißt. Aber ich meine, das hat bis jetzt auch schon so immer geklappt irgendwie und deswegen, also ich denke da schon drüber nach, aber und ich denke auch schon, dass es ein bisschen Zeit für mich braucht, mich da anzupassen, aber ich gehe da einfach rein und gebe mein Bestes und ich meine, ich kann das bestimmt auch dann halt durch mein IQ, durch meinen Instinkt ausgleichen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich dann denke, boah, ich hab Schiss davor oder ich muss irgendwie mein Spiel komplett verändern. Weil ich glaube, das ist auch so ein bisschen der falsche, ja, so, ich glaube, das ist ein bisschen falsch, wenn ich dann denke, okay, ich muss jetzt mein Spiel so und so verändern. Ich glaube, ich sehe das dann einfach, wenn ich komme. Natürlich denke ich da so ein bisschen drüber nach, aber ich nehme das Step by Step.
Gibt's schon einen Termin für erstes Mal vor Ort in Portland? Weil ich stelle mir das so interessant vor. Das ist eine neue Franchise. Alles ist gerade irgendwie am Entstehen. Sie haben jetzt irgendwie ihre Spielerinnen zusammen.
Nee, es gibt noch keinen Termin. Ich bin gerade dabei, mein Visum zu bekommen. Und das ist natürlich so ein bisschen, dauert ein bisschen und dann mal schauen. Also es ist so ein bisschen chaotisch bei mir gerade, weil alles steht in der Luft und das macht mich noch ein bisschen nervöser, weil ich bin so eine Person, ich brauche so diese Organisation und brauche so, okay, ich weiß, wann ich was mache, aber denke ich mir noch ein bisschen dazu jetzt, ein bisschen entspannter zu werden.
Ja, das wird schon. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen für dieses Kapitel, freuen uns jetzt aber dann erstmal natürlich auch mit dir als wichtiger Protagonistin auch auf das Kapitel Heim-WM, was wir gemeinsam bestreiten werden. Magenta Sport wird übertragen und zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, gestern, gab es auch die Auslosung, wie denn die Gruppe aussieht. Es geht los gegen die Spanierin und dann hat man Japan und Mali. Aber direkt der Auftakt ist gegen die 6 der Welt, eins der besten Teams, was es so gibt. Deine Gedanken zu dieser Auslosung und vor allem auch dazu, ist das gut oder schlecht, dass man gegen Spanien ins Turnier startet? Ich weiß es gar nicht.
Ich meine, ich habe die Gruppe gesehen und ich dachte erstmal, gute Gruppe. Ich habe mir alle Gruppen angeschaut. Also ich weiß nicht, ich hatte jetzt nicht so richtig viel Gedanken darüber. Ich glaube einfach, wir wollen Erster der Gruppe werden und dann schauen wir weiter. Ich glaube, dass in jeder Gruppe wäre das unser Ziel, Erster der Gruppe zu werden. Und ja, ob jetzt der Auftakt gegen Spanien gut oder schlecht ist.
We'll see.
Also ich freue mich immer gegen Spanien zu spielen. We'll see. Ich freue mich immer gegen Spanien zu spielen. Ich glaube, wir haben noch eine Revanche offen. Deswegen. Ich freue mich.
Ich habe mich jetzt ein bisschen in dem Modus nochmal eingelesen. Als Erste wäre man direkt im Viertelfinale, würde dann Platz 2 aus Gruppe C spielen. Das wäre entweder Belgien oder Australien. Chapeau. Ja. Als Zweiter kommt man in diese Quali-Runde, würde dann gegen den Dritten aus Gruppe B spielen, wäre dann im Viertelfinale gegen die Siegerin aus Gruppe C. Also das ist dann jeweils das andere Team, Belgien oder Australien. Und selbst als Dritte hätte man noch eine Chance via Quali-Runde. Wir haben Luisa Geiselsöder auch schon abgefragt vor ein paar Wochen. Machen das mit dir jetzt natürlich auch. Wie geht denn ihr dieses Turnier an? So, jetzt steht die Gruppe fest, es kommt immer näher, weil ihr habt einen neuen Trainer mit dabei, mit dem ihr euch jetzt aber auch, glaube ich, immer mehr eingroovt und so. Worauf können wir uns freuen? Was könnt ihr uns versprechen für dieses Turnier?
Ich glaube, was wir auf alle Fälle versprechen können, was auch immer schon gut ist, ist so unser Teamzusammenhalt. Ich glaube, das wird gut. Und ich glaube, wir spielen jetzt so ein bisschen anderen Basketball, ein bisschen schneller, ein bisschen mit mehr Purpose. Ich glaube, wir haben total viele offensive Waffen und ich glaube, Olaf hat das oder kann das gut, kann irgendwie alles gut zusammenführen. Ich hoffe, oder ich jedenfalls meiner Meinung nach, wir haben das schon ein bisschen gesehen jetzt im Quali-Fenster und ich hoffe, das wird einfach noch besser, wenn halt noch Marie adden können und Satou natürlich und Louis. Und deswegen einfach, wir wollen so ein bisschen mehr unsere Identität aufbauen, also einfach zusammenspielen und Disziplin und Toughness und ich hoffe, das können wir dann auch so rüberbringen.
Wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Zum Abschluss von mir noch die Frage, die ich jedem Sportler, jeder Sportlerin stelle, wann immer ich die Gelegenheit dazu habe. Olympia Experience, Olympia Erfahrung, ist das, was man mal erleben sollte, wenn man irgendwie die Chance dazu hat?
100%. Natürlich. Also ich denke immer noch an Olympia zurück. Ich möchte auch unbedingt nochmal Olympia spielen. Also es ist unfassbar. Ich glaube, bis jetzt so mein bestes Sporterlebnis meiner Karriere.
Ja, da kommen aber noch ein paar auf jeden Fall. Und auch freuen wir uns und drücken alle Daumen, wie gesagt, für das neue Kapitel Portland, dann aber auch für die Heim-WM. Da sehen wir uns im Zweifel auch, Frieda. Und ich sage herzlichen Dank an dieser Stelle für deinen Besuch hier bei uns.
Dankeschön.
Danke.
Okay, ciao, ciao. Ciao, ciao.
So. Frieda Bühner, herzlichen Dank an dieser Stelle nochmal für den Besuch. Und dann tauchen wir jetzt ein, Pero, in das, was du schon gesagt hast, was uns ja schlaflose Tage und Nächte bereitet im Moment. In der Euroleague nimmt die Schlagzahl zu, in der NBA nimmt die Schlagzahl zu. Wir können erstmal ein, zwei Dinge in der Euroleague verkünden. Pedro Martinez von Valencia, wenig überraschend, Trainer des Jahres geworden, vor Masiulis von Žalgiris und Bartzokas von Olympiakos, war zuvor schon zweimal Eurocup-Trainer des Jahres, hat ja auch einmal schon die Meisterschaft in Spanien gewonnen. Ist übrigens ganz interessant, ich habe jetzt nochmal mir nur seine Euroleague-Bilanz angeguckt, das ist seine vierte Saison und in zwei der vier Saisons ist er entlassen worden. Und das, der ist ja schon ein eher älteres Semester, aber wir haben letzte Woche in der Konferenz auch drüber gesprochen, dass das irgendwie auch ein cooles Beispiel dafür ist. Der hat so viel in Spanien gecoacht, erlebt, gesehen und so weiter. Und jetzt hinten raus plötzlich mogelt er sich so in die Euroleague-Granden rein. Das finde ich irgendwie geil an der Story.
Ja, also wir sind ja 0,0 so, wenn wir über auch die Trainer-Dinosaurier, wenn wir sie kritisieren, wenn wir sie an den Pranger stellen. Es gibt ja einfach geile Beispiele für Trainer, die jetzt einen Spielstil entwickelt haben oder präsentieren, der einfach nichts damit zu tun hat, wie sie vor 15, 15, 20 Jahren gespielt haben. Das ist ja wahrscheinlich auch der Reiz des Trainerdaseins, dass du eben nicht ein fünfjähriges, achtjähriges Fenster hast, wo du gut bist und dann irgendwie hinten lässt du es austrudeln, sondern du kannst dich in Menschenführung in deinem Approach da, glaube ich, massiv verändern. Du kannst dich in dem Basketball massiv verändern. Das ist schon cool, das so zu sehen. Und die Beispiele, die wir jetzt davon bekommen, sind, die machen dann irgendwie besonders Spaß. Auch weil so, ich glaube immer diese Lockerheit, für mich ist das so par excellence Aito. Mhm. Wenn du völlig angstfrei vor einer Entlassung coachen kannst. Das ist, glaube ich, so das größte Geschenk, was du als Trainer bekommst nochmal. So, das ist dieses fast der Unterschied zwischen, du bist als Elternteil Pädagoge und dann bist du nochmal so Großmutter. Und dann kannst du einfach, oder Großvater, und bist einfach so, ja, damals war alles so viel Stress und wir wollten es richtig machen und so. Und dann bist du einfach nur, Mann, ich genieße es einfach. So und so, ich bringe dir bei, ich spiele mit dir, ich habe keinen Stress, ich habe keine Arbeit mehr, weil ich alt bin und ich mache das einfach geil mit dir. Und das war so, Aito fotografiert Vögel und ansonsten spielt der einen Stil, der so wild ist, dass du in der Preseason jedes Spiel verlierst und keiner glaubt dran und du ziehst es einfach trotzdem durch, weil was soll schon passieren? Verlierst deinen Job, ist egal, ich bin 75, dann gehe ich halt woanders, nächste Stadt, Vögel fotografieren. Und das ist natürlich überspitzt, aber wenn so dieser so ein Grad der Entspannung einsetzt, das ist, glaube ich, so wirklich ein geiles Gefühl für die Jungs.
Pedro Martinez, 64 Jahre alt und jetzt also zum ersten Mal herzlichen Glückwunsch Trainer des Jahres. Jean Montero, heute bekannt gegeben, ist Rising Star der Euroleague. Wir gucken mal, was in Sachen MVP passiert. Achso, apropos Trainer übrigens, noch eine klitzekleine News, die wir hier mal kurz dazwischen schubsen können. Ich habe heute nur ein Zitat gelesen vom Bamberger Geschäftsführer, der gesagt hat, wenn ein Euroleague-Team anklopft wegen Anton Gavel, legen wir ihm keine Steine in den. So, das lassen wir jetzt einfach mal wirken an dieser Stelle. Mhm. Und sprechen noch kurz, bevor wir über die Play-In-Spiele von gestern Abend reden, über das, was du sicherlich auch gelesen haben wirst. Kendrick Nunn hat sich nämlich nochmal geäußert zu dieser ganzen MVP-Debatte und so weiter und so fort. Und er hat quasi nochmal in ein, zwei Zitaten gesagt, naja, Sascha Vesenkov, schön und gut, der steht auch in seinem, ich glaube, in seinem First Team, was Nunn jetzt vor ein paar Tagen aufgestellt hat. Aber es gibt ja einen Riesenunterschied zwischen uns balldominanten Guards und Sascha Vesenkov, der seinen Supporting Cast um ihn rum hat, der, ich paraphrasiere mal, viel rumsteht, der noch nie, das war, glaube ich, tatsächlich ein Zitat, noch nie ein Doppelteam gesehen hat in dieser Saison. Hat er da einen Punkt?
Ja, hat er natürlich einen Punkt. Also, erstmal ganz vorne, muss man diesen Case öffentlich machen, wenn man in so einem MVP-Rennen ist mit einem anderen? Für mich ist das eher sportliche Größe, wenn man das nicht machen muss und einfach davon ausgeht, dass die Leute, deren Meinungen dir wichtig sind, dass die das selber sehen. Wir haben auch schon Vesenkov im Zweifel dafür, was heißt kritisiert, aber zumindest mal in Frage gestellt, ist der Wert der gleiche, wenn du ihm nicht am Ende mit der Shotclock zweimal den Ball geben kannst und sag, mach. Mhm. Es gibt natürlich auch die Frage, Mann, der wäre in jeder Mannschaft der Euroleague ein überragender Spieler. Aber ist natürlich das System Batsokas noch mal mehr eins, das mit diesen genialen Big Men, die, was da einfach an so zusammengezogen wird an Gravitationskräften in der Zone, was normalerweise an Shooting da ist, das Level an Playmaking einfach. Er ist einem unglaublich gut funktionierenden System. Und wir haben ihn, dieses System ja auch funktionieren sehen ohne Vesenkov. Also Vesenkov geht, wir sagen, er ist der wichtigste Spieler oder wer nicht. Und dieses Bazooka-System trucked along, ist einfach minutiös weiter. Das Metronom schlägt weiter. Bing, bang, bing, wir werden wieder Erster. So, im Final Four fehlt ihnen dann wieder im Zweifel Vesenkov, weil wir sagen, ihr fehlt Halbfeld-Basketball, ihr fehlt Scoring, ihr fehlt vielleicht auch jemand mit Ablauf der 24-Sekunden-Uhr. Und das hat er uns ja jetzt immer noch nicht bewiesen. Was jetzt sich für mich einfach mehr als, also es ist jetzt irgendwie, soll keine Vesenkov-Kritik sein. Er ist ein brutal genialer Spieler, aber wenn ich mir meinen Kader zusammenbauen würde und ich würde sagen, ich kann nur einen MVP-formatigen Spieler haben, dann glaube ich immer noch, dass der im Zweifel den Ball nach vorne bringt und dann Entscheidungen treffen kann, für mich in meinem Kopf 2%, 5% mehr Wert hat als der, der den Offensivrebound holt. Weil du kannst am Ende des Spiels nicht den Offensivrebound holen oder den genialen Cut laufen oder den sonst, das kannst du so nicht kontrollieren. Und das ist ja, diesen Vorwurf muss sich ein LeBron James genauso gefallen lassen wie ein Vesenkov oder ein Nikola Jokic oder sonst die genialsten Spieler, die wir haben.
Mhm. Ja, aber finde ich genau die richtige. Also natürlich hat er einen Punkt, aber ob man es jetzt zwingend unbedingt öffentlich kundtun muss, das steht vielleicht auf einem anderen Blatt. Reden wir über seine sportliche Leistung. Gestern Abend zum Zeitpunkt dieser Aufnahme gab es die ersten beiden Play-In-Spiele in der Euroleague. Panathinaikos besiegt Monaco und Barcelona setzt sich gegen Zvezda durch, gegen Roter Stern, also zwei Heimsiege. Erstmal Katastrophe wieder, dass diese Spiele mit 45 Minuten Tip-Off-Unterschied.
Katastrophe.
Hör mal. Wie kann das sein? Also jetzt mal ganz im Ernst, warum machst du, also lass es doch zumindest 19:30 Tip-Off und 21 Uhr Tip-Off sein. Also dass das so viel sich überschneidet. Am Ende war es jetzt bei diesen Spielen vom Spielverlauf her nicht so schlimm, weil man konnte dann einfach auch mal rüberskippen und so. Aber das sind deine beiden Decider an dem Tag. Und das werde ich einfach nie begreifen. Das wird irgendwelche Gründe haben mit lokalen TV-Stationen und Hallenverfügbarkeit, was weiß ich nicht alles. Aber dass die sich so heftig überschneiden, ergibt für mich einfach keinen Sinn.
Ja, ist ein bisschen schade. Aber ganz vorne muss man nochmal einfach, die Playoffs sind, wir leben in einer Zeit, Benny, wo quasi jeder Podcast nach 8 Stunden nicht mehr aktuell ist. Ja, wo wir einfach, egal welchen Take du hast, am nächsten Morgen denkst du dir, es ist diametral entgegengesetzt. Es ist wirklich ein wilder Ritt. Alleine gestern Abend, theoretisch, wenn wir heute aufnehmen, vormittags, dann hätte ich quasi mir ab gestern Abend um 19.30 Uhr 5 Basketballspiele draufpacken müssen. Und das wäre dann nach 24 Stunden wieder völliger Humbug gewesen und wieder alter Hut. Die Spiele, die NBA-Spiele beispielsweise von vorgestern sind schon wieder gefühlt einfach weg. Es ist der absolute Wahnsinn. Es macht wirklich Bock, und zu dem Panna-Spiel zu kommen. Also super fokussierter Auftritt für mich von Panna. Ich bin natürlich jetzt auch wieder vor der Entscheidung. So, kippe ich jetzt schon um. Es kommt zu Valencia Panna. Ich habe ein bisschen gehofft, dass die nicht gegeneinander spielen, weil mein 3 gegen 1, Valencia zerschreddert sie, weil Panna kaputt ist, Take, dass ich da nochmal ran muss. Ich würde zumindest das so darstellen, glaube ich, final, Oberfinal.
Oh, okay.
Es ist eine abgeschwächte Form von meinem Take, bleibt bestehen. Also erstmal ist es natürlich jetzt, wenn Zweiter gegen Siebter spielt, würdest du normalerweise sagen, okay, wie kann dein Hot Take sein, dass der Zweite gewinnt? So, aber ich glaube, in all unser Köpfen ist es ja, okay, jetzt sind sie angekommen, Shorts macht 20 Punkte, Hayes Davis ist da, Lissor hat mehr Raps und jetzt sahen sie doch so aus. Der Panna-Schalter, den sie mal wieder umlegen wollten, das erste Mal seit 3 Jahren, ist wieder umgelegt, so. Und trotzdem bleibe ich einigermaßen standfest. Und ich bleibe dabei, Valencia gewinnt die Serie. Es ist nicht so alles grün, was glänzt aktuell bei Panathinaikos, wie man nach dem Spiel gucken würde. Und bei Monaco ist einfach, die wirkt ein bisschen platt. Die wirken vom Kopf her auch so, als hätten sie nicht nochmal so ein gefühlt so ein Endspiel oder so ein wichtiges Spiel, wie sie letztes Spiel hatten, nicht sofort mit 8 Mann einfach im Petto. Ich habe mich ja auch reingesteigert. Man, ich liebe die 8 Mann, das 8-Mann-Narrativ, das dreckige Dutzend, der kleine Haufen, das gallische Dorf. So, die reisen mit 8 Männern an. Das, darauf komme ich nicht klar in Jugendzeiten. So, wie geil ist das? Das ist genau das, was ich sehen will. Aber es war irgendwie so ein bisschen, hat Greediness gefehlt. Ich war überrascht, dass 2 Spieler so erfolgreich waren mit Shorts und Slukas, die in die Zone wollen. Am Pick and Roll waren sie quasi nie so level of the screen. Also sie haben selten den Weg mal abgeschnitten, zu wenig geswitcht, waren zu viele einfache Sachen zugelassen. Und trotzdem hätten sie hinten raus, wenn 1, 2 Würfe fallen, nochmal eine Chance gehabt, die Tür nochmal aufzutreten.
Sind eigentlich sehr gut ins Spiel reingekommen und dann wirft Ataman früh Shorts rein und der verändert die Dynamik, ne? Weil der das Spiel pusht, weil der Tempo macht, weil der auch die Mitspieler einsetzt, weil er mal ein bisschen TJ Shorts sein durfte. Und dann führen sie zur Pause mit 15. Mike James hält den ganzen Abend dagegen, einen Abend, an dem Elio Kobo wackelt ohne Ende, an dem er fast keinen Support scoring-technisch hat. James macht am Ende 25 und er hat wirklich wahnwitzige Würfe getroffen.
Also, und trotzdem, weil gerade für mich das Shorts erfolgreich ist, so ein Zeichen davon, von irgendeine Form, irgendwas ist ihnen da ausgegangen. Weil normalerweise, also Shorts ist für mich dann so, wenn du ihn in Anführungszeichen korrekt verteidigst, so mit den Problemen, die er mitgebracht hat, und ihm wirklich keinen Sauerstoff gibst, dann kann es sogar gefährlich sein für Panna, wenn sie ihn spielen lassen. Aber wenn du so eine 1/10 Sekunde zu langsam bist oder da ein Coverage nicht richtig kommunizierst und dann kommt er sofort 3-mal in die Zone und hat sofort 3 Finishes und jetzt ist er angezündet. Das ist so eine typische, wenn du 12 Mann hast und du kommst frisch in so eine Partie, passiert dir das nicht, wäre so mein Gefühl. Und auch Slukas hat einen, dass Slukas dir im 4. Viertel das Ding dicht macht, weil er auch einfach einfache Pocket-Pässe zum Roller hat oder irgendwie selber finisht so. Das passiert dir normalerweise nicht.
Die wichtigste Frage, also wir werden Anfang kommender Woche eine Folge veröffentlichen, wo wir auf alle Playoff-Serien nochmal dezidierter eingehen, was können wir da erwarten und so weiter. Aber eine Frage muss ich jetzt schon stellen, was macht Valencia mit der Trainerkabine von Ergin Ataman bei Spiel 1, über die er sich zuletzt noch beklagt hat, in dieser komplett neuen Halle? Er hat ja mehr oder weniger gesagt, das ist seine Abstellkammer, da ist irgendwie noch eine alte Oma, hat die Trikots gewaschen und ich muss daneben sitzen als Trainer, überspitzt formuliert. So, jetzt die kleinen Mindgames. Und Martinez hat ihn ja schon einmal so ein bisschen abperlen lassen und so weiter. Es muss doch Menschen hoffentlich in der Valencia-Organisation geben, die sich jetzt sagen, okay, jetzt lassen wir uns noch mal was einfallen für diese Trainerkabine. Jetzt gucken wir noch mal, ob Ergin noch mal reagiert, weil hier, ich weiß nicht, plötzlich ein Stück Putz von der von der Wand noch mal abgemacht wird oder irgendwo ein schmutziger Eimer rumsteht oder so. Peru, da müssen sie doch mit den Mindgames jetzt ran.
Also, ich glaube erstmal nicht. Mein Instinkt wäre aber auch gewesen, dass sie genau das Gegenteil machen, dass sie ihn, wenn dann so einen goldenen Thron, also dass sie ihn so, dass sie in die andere Richtung gehen, dass sie sagen, dass Herr Ataman, so, ja, dass sie ja, ihn ja. so, dass ja. sie zu ihm, das wäre zumindest mein Ansatz gewesen. Aber ich glaube, sie sind klassisch, so, wir lassen uns nicht darunter in den Morast. Wir wissen, wir gehen davon aus, dass es 5 Spiele werden. Wir wissen, was alles an Geplänkel auf uns zukommt. Wir wissen, es wird kommen von Nan, von Giannakopoulos, von Ataman sowieso. Diese Lawine, wenn wir eine Chance haben wollen zu gewinnen, müssen wir so mit so viel Aufmerksamkeit wie möglich beim Basketball bleiben. Und ich glaube, dass sie damit sofort auch bei Spiel 1 starten tatsächlich.
Aber es wäre tatsächlich sehr lustig, der Gedanke, den du hattest, ihn nochmal so ein bisschen lächerlich zu machen, indem da so ein riesiger Obstkorb, also es ist die gleiche, ja. Es ist der gleiche Raum,
genau, ja.
aber der Raum wird vollgepackt mit Dingen, ja. So, und plötzlich, das wäre schon irgendwie sehr
Rosenblätter auf dem Boden. Ja. Sehe ich.
Ja. Naja, Monaco wiederum wird jetzt am Freitag nochmal ein finales Do or Die haben, Tipp auf 19:30 live zu sehen bei uns gegen Barcelona. Denn Barcelona hat Roter Stern bezwungen. Der Sieger geht dann in die Playoffs und trifft auf Olympiakos. Und Barcelona hat einen brennenden Will Clyburn im ersten Viertel. 18 Punkte in unter 9 Minuten bei 6 Dreiern, die er trifft. Du kennst den guten Mann ja ganz gut. Wir haben auch in den Übertragungen immer wieder darüber geredet. Er war schon nahe des Euroleague Olymps, hat die Euroleague gewonnen, hat Titel, hat Awards gewonnen und so weiter. Dann leider diese blöden Verletzungen. Es auch in den Saisons, wo er mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Ich finde, es hat immer durchgeblitzt, was der eigentlich sein kann in der Euroleague. Auch jetzt noch.
Auch jetzt noch, auch jetzt nur noch in Spots. Ja. Also erstmal, das Schlüssel ist auch so ein bisschen das Postgame, was er sich angearbeitet hat. Er ist, also du denkst, in deinem Kopf ist er ein Flügel, aber er ist eigentlich ein Vierer, der im Post Gegner bestrafen kann, auch seiner Größe oder noch größere Spieler wie kaum ein anderer. Er hat diese Spin-Moves in beide Richtungen, diesen kleinen Push-Shot, der hat alles Mögliche. Und trotzdem, dieses Spiel ist wieder Beispiel, für mich perfektes Barca-Beispiel. Sie sind groß, sie sind clever, ihre Backups sind schwach, diese ganzen Norris-Einwechslungen, wie sie alle heißen, fallen für mich so deutlich ab, dann werden sie krass schnell ungefährlich. Sie haben einfach eine heftige Limitation. Also die haben eine Glasdecke drin und die kleinste Amplitude an der Qualität. Also ich glaube, Barca wird immer einen ganz guten Ball spielen und wenn du wirklich ein gutes Spiel machst, dann schlägst du sie. Und wenn du shaky bist, dann kannst du gegen sie verlieren. Ich mag sie und trotzdem ist da kein Luft mehr. Weil nochmal, diese 18 Punkte von Will Clyburn im ersten Viertel, in den ersten 8 Minuten des ersten Viertels. Panther, eines der besten Spiele, die er gemacht hat. Hernan Gomez kommt rein und macht irgendwie das erste Mal seit Ewigkeiten wieder gute Dinge. Und trotzdem kratzen sie sich irgendwie zu so 80 Punkten oder 85 Punkten. Und es ist am Ende ein Spiel, das auch da, Roter Stern, wenn sie ein, zwei treffen und sie waren schon 20 hinten, dann sind sie wieder dran. So. Und das ist.
Im vierten Viertel auf 7 ran wieder.
Ja, yeah, genau. Also es war schon, es ist schwierig. Barca, ich mag das so gerne, die zu sehen, die Shengelias und die Vesselis, aber die haben einfach ein Maximum eingebaut, was sie nicht durchbrechen können, auch weil die Bank einfach so unglaublich schwach ist. Und du kriegst dieses, gerade nach 5-Spiele-Serie, dann weißt du einfach, es wird diese Spiele geben, wo Satoranski wackelt, wo Clyburn wackelt von der Dreilinie und dann wird alles noch enger und du spielst mit zwei Großen. Und ja, so, das ist, wird tough. Roter Stern auf der Gegenseite bin ich einfach traurig. Wir wurden wieder betrogen um mal ein Playoff-Spiel oder mehrere Playoff-Spiele. In der Stark Arena, wie immer. Krass, was da auch passiert ist in den letzten Monaten. Nicht nur, also Tyson Carter, letztes Jahr Eurocup MVP, zumindest bei Malaga, Supercup, alles Mögliche gewonnen. In den letzten 8 Euroleague-Spielen insgesamt 10 Punkte. Nicht im Schnitt, sondern einfach insgesamt. 3 von 23 aus dem Feld geworfen. Kalinic, der für mich so wichtig ist, so ein wichtiger Baustein, defensiv so clever. Ich meine, er ist gefühlt keine Euroleague-Legende, aber er ist irgendwie so ein großer Spieler. In den letzten 10 Euroleague-Spielen 19 Punkte, 7 von 30 Field Goals in fast 200 Minuten. Also 5 Spiele, gar kein Dreier versucht, ist ihm die Offense völlig abhanden gekommen. Mora macht jetzt nur noch 11, also schießt 26% aus 11 Spielen. Also es ist dieses, Obradovic hat ein super defensives System, hat eigentlich genau die richtigen Körper, um dieses Switching und dieses Aggressive, dem ist einfach die Offense ausgegangen. Und dann muss ich sagen, bin ich gestern drauf gestoßen, ich stelle dir jetzt eine Aufgabe und ich möchte dich nicht hops nehmen, du bist eingeladen, auf das Rote Stern Roster zu gucken. Und wir haben jetzt festgestellt, wir haben 3 Spieler, die quasi nichts mehr treffen und du hast noch das. Wenn ich beschreibe dir jetzt einen Spieler und du sagst mir, wer das ist im Kader von Roter Stern.
Okay.
Also du kannst nicht hops genommen werden. Es ist keine.
Alles gut, schieß los.
Er ist ein Underdog. Er bringt heftig Emotionen ins Spiel. Er reboundet für seine Position krass. Er ist ein Spätzünder, der irgendwie ein paar Jahre gebraucht hat, um irgendwie hier anzukommen. Er ist am besten nach dem Defensivrebound und wenn er den Ball selber pushen kann. Er ist im Halbfeld irgendwie ein seltsames Puzzleteil. Man weiß nicht so richtig, was macht er jetzt genau in dieser Offensive, wenn er nicht irgendwie 1 gegen 1 spielt oder in eine Lücke außerhalb des Kontextes der Mannschaft irgendwie so was sich was erwuselt. Er ist ein shaky Shooter, wenn er aber einen Dreier trifft, dann trifft er ihn eher aus dem Dribbling. Wer würdest du sagen, ist dieser Spieler?
Chima?
Wenn ich gesagt hätte, es ist Cody Miller-McIntyre, dann wären beide Antworten wären korrekt gewesen. Sie sind einfach genau die gleichen Spieler auf 2 verschiedenen Positionen.
Ja. Und es McIntyre ist, und Moneke. Ja.
Und es ist so schwierig, einen von beiden kannst du meiner Meinung nach auch in unserem Top-5-Team so installieren, dass er immer noch seinen besten Basketball spielen kann. Also dass Chima Moneke immer noch nach einer Defensive Out einfach gehen kann und gegen 3 Leute den Ball und Cody Miller-McIntyre genauso. Und im Halbfeld kannst du in Isolation geben und sie holen mal 5 Offensiv-Rebounds und sie finishen irgendwas und sie treffen auch mal von der Dreierlinie 3 Stück und schießen irgendwie so durch Rhythmus und so schießen Dinger rein. Aber es sind so schwierige Spieler, die in Kontext zu kriegen und dann, wenn du, es ist für mich fast der gleiche und dann hast du ihn 2-mal und dann haben wir gesehen, Leute wie Kalinic gucken den Korb nicht mehr an von der Dreierlinie und das war einfach zu viel, um für Obradovic, der auch was so Kreativität und so offensiv dann irgendwie so ein bisschen limitiert ist, das zu überkommen. Und dann, es ist dann einfach individuell die Luft ausgegangen und es gibt eine Version, dass die heiß laufen in die Playoffs rein und die sind auch in dem Spiel 5 in der Playoff-Serie um einen Einzug ins Final Four.
Chima Moneke, 5 Punkte in diesem entscheidenden Spiel in 29,5 Minuten, alle von der Freiwurflinie. Kein einziger Punkt aus dem Feld. Was war eine heftige Woche für Roter Stern. Die haben am Wochenende auch in der Liga das Derby verloren. Übrigens ein bärenstarker Isaac Bonga da in diesem Derby. 17 Punkte, 7 Rebounds, wollen wir an dieser Stelle auch nochmal erwähnen. Und Per hat es gesagt, wir fühlen uns wieder betrogen darum, dass die serbische Basketballseele, sie hat einfach nichts mit den Euroleague Playoffs zu tun. Vielleicht ändert sich das, wenn dann irgendwann einer, vielleicht beide Teams auch mal so eine A-Lizenz haben und dann nochmal ein bisschen, keine Ahnung. Aber das ist einfach maximal bitter und man muss sagen, beide Clubs pressen viel zu wenig in den letzten Jahren aus dem raus, was sie da haben.
Partizan wird sich einfach erzählen, Mann, guck dir mal an, was mit Khalid Jones passiert ist und wie wir Basketball spielen. Wir hätten das ganze Jahr so gespielt und wären unter die ersten 6 gekommen.
Und man muss bei Partizan dazu sagen, sie hatten Real in dieser Saison mit dem Brawl am Rand der Niederlage. Es gibt mehrere Menschen, die sagen, die hätten da sehr gute Chancen auch gehabt, wirklich den ganzen Weg zu gehen. Und trotzdem ist das... ist einfach aus Basketball-Fan-Sicht ist es einfach wahnsinnig ärgerlich, dass die Serben mit den Playoffs fast nie was zu tun haben. Wie gesagt, Freitag 19:30 Tip-Off in Monaco gegen Barcelona, unbedingt angucken. Wir machen Anfang kommender Woche nochmal extra Ausblick auf die Playoffs. Hoffentlich hat er ein bisschen länger Bestand, aber besser geht's halt nun mal nicht. Und kümmern uns jetzt um die NBA. Da übrigens geht es so hochdekorierten Kollegen wie Zach Lowe genauso. Ich habe gerade noch die Folge angehört. Die ist jetzt auch schon wieder, überholt von dem, was heute Nacht los war. Wir wollen das Ganze einmal durch die deutsche Brille besprechen, Pero, denn die Orlando Magic leben, wie wir beide, wir haben uns um dieses Spiel gegen Philadelphia, dieses erste Play-In-Spiel gekümmert. Wie wir beide das, so habe ich auch deinem Live-Kommentar entnommen, nicht mehr wirklich haben kommen sehen. Die hatten dann entscheidendes Play-In-Spiel gegen Charlotte und gewinnen jetzt in Detroit zum Auftakt in die Playoffs. Mit all den Schlagzeilen da ringsrum, Banchero gegen den Coach und Franz Wagner läuft noch nicht rund und so weiter und so fort. Und plötzlich, was ist denn das jetzt schon wieder von Orlando? Also ich freue mich aus deutscher Sicht extrem, aber es ist für mich irgendwie überraschend.
Ja, also es gibt zumindest bei diesem Ganzen, also um das auch da nochmal aufzuziehen, Boston gewinnt mit 30 und man ist schon beim 4-0 und dann verlieren sie. Keine Ahnung, also es ist so... Lakers führen 2-0 gegen Houston. Was passiert hier überall? Man denkt, man kann kaum was prognostizieren. Ich denke, das Einzige, wo man wirklich auf der richtigen Fährte war, war Teams in der regulären Saison, die in der NBA funktionieren, wo Shooting ein Fragezeichen mitbringt, dass das regelmäßig da Wunden aufbrechen, ist deutlich. Ich meine, diese Wemby-Situation ist noch was anderes, aber auch da wackelt San Antonio dann einfach von der Dreierlinie. Du hast, keine Ahnung, Boston schießt 13 von 50 und verliert das Spiel von der Dreierlinie. Aber es war klar, dass für Orlando, also ich hätte nicht mehr gedacht, dass sie da hinkommen, aber wenn der Weg dahin führt, dann ist es so viel besser, wenn sie gegen Detroit spielen, nach wenn sie gegen Boston spielen. Also auf die Seite des Brackets zu kommen, ist der Baustein für mich, dass irgendwie noch was passieren kann. Für mich bestärkt das eher auch die Problematik mit dem Trainer, dass die Mannschaft so aussehen kann. Mhm. Und ich werde nicht aufhören, diesen Punkt zu machen. Orlando startet in die Saison und keiner hat Verletzungsprobleme und alles ist gut. Sie haben die gesamte Vorbereitung miteinander gespielt und sie starten, glaube ich, 1-3 und dann verlieren sie 5 Spiele hintereinander. Und da waren Niederlagen dabei, glaube ich, gegen die Bulls, gegen Indiana. Und man sieht diese 5 Spiele und denkt, wo ist die Defense? Wo ist das, was sie ausgemacht hat? Wo ist die Grittiness? Wo ist diese Rache-Saison? Jetzt sind alle dabei, so jetzt geht's richtig los. Die war nicht da. Und für mich ist es so wichtig, das auch immer noch davor zu setzen, dass es das schon gab, bevor. Es ist nicht nur einfach Verletzungen und so weiter. Und jetzt hast du eine Situation, es ist jetzt wirklich do or die. Das erste Play-in-Spiel ist für sie halt ein halbes. Do or fast die. Und do or, mhm, es wird schwieriger. So, und die auf einmal spielen sie, verteidigen sie genauso, wie wir wussten, wie sie die letzten 2 Jahre verteidigt haben und so, wie wir sie einschätzen können. Nochmal, die haben auch da 30% von der Linie geschossen in dem Spiel gegen Detroit. Das war kein wildes Ding, sie sind nicht heiß gelaufen, sondern einfach, die verteidigen, sie sind physisch, sie sind groß und sie haben zwei vermeintliche Stars oder 2 Superstars sogar, 2 Allstars. Und dann, tja, also, Detroit hat genau das, was wir immer wissen, was problematisch sein kann. Also Houston genauso wie Detroit. Ist immer Spacing, Toughness, Offensive Rebounding, Grittiness. Wie übersetzt sich das, wenn alle anderen auch irgendwann tough und gritty und hart sind und rebounden und alles andere auch machen? So, das ist das große, die einzige Sache, wo wir zumindest sagen können, es ist nicht alles random jeden Tag.
Wir sind sehr gespannt jetzt auf dieses zweite Spiel in Spiel 1. 16 Punkte von Franz und Tristan im entscheidenden vierten Viertel, haben die Hälfte der Magic-Punkte da hinten rausgemacht. Und jetzt gucken wir mal, ob die Pistons zurückschlagen können oder ob die eventuell sogar beide Spiele klauen, bevor die Serie nach Orlando geht. Es gibt Serien, die machen so viel Spaß. Wir sind natürlich gemeinsam auch in Spiel 1 Minnesota gegen Denver eingetaucht. Denver hat es gewonnen und jetzt klaut Minnesota Spiel 2. Und es ist von vornherein, war schon klar, das wird eine Serie, die hat es in sich. Jetzt packt Jaden McDaniels noch ein paar Gewürzkörner mehr obendrauf, als er nach diesem Spiel 2, was sie gewinnen, im Lockerroom bei einem Interview sagt, wir haben einfach alle ihre schlechten Verteidiger attackiert und am Ende zählt er gefühlt die ganze Mannschaft von Denver auf, inklusive Aaron Gordon, und sagt, das sind alles schlechte Verteidiger. Und es ist ja so, dass Denver gegen Minnesota, wenn ihr NBA die letzten Jahre nicht so viel verfolgt habt, das ist quasi ein Duell. Die treffen regelmäßig in der Hauptrunde aufeinander. Die Duelle sind legendär. Jetzt an Weihnachten war wieder eins dabei. Dann gab es dieses, als Denver damals als amtierender Meister in Spiel 7 zu Hause gegen Minnesota, krasses Comeback von den Timberwolves, verliert. Also es gab auch schon richtig epische Playoff-Serien zwischen diesen beiden Teams, wo die Kerne immer noch da sind. Und deswegen ist das halt einfach ein reiner Genuss. Das ist ein reiner Genuss, diese Serie. Und sie muss so lang wie möglich gehen.
Sie wird noch ein bisschen gehen. Es ist ein bisschen für mich wieder dieses alte, ist es jetzt ein Kollaps gerade in den letzten 5 Minuten von Denver gewesen, offensiv. Es ist statistisch die beste Offensive der NBA. Und du bist 105-98 vorne und du brauchst vielleicht, drei Buckets in den letzten 3 Minuten und dann gewinnst du das Spiel und du bekommst sie einfach nicht. Und auf einmal ist was passiert, was du sonst nie siehst, nämlich dass Murray, Jokic, Screen, Rescreen, nochmal Pop-Out, nochmal ein Pass, nochmal ein Handoff und nochmal ein Rescreen, dass da keine Lücke entstanden ist. Also DiVincenzo hat sich durch Blöcke gearbeitet, wie wir es noch nicht gesehen haben. Jaden McDaniels, davon sind wir ausgegangen, dass er quasi sich im Spiel 2 viel um Murray kümmern wird. Und Jokic hat sich auch keine Würfe in der Format. Also ja klar, er hat irgendwie so 1-2 Abschlüsse gehabt, aber er hat auch Probleme gehabt, den letzten 5 Minuten so ein Spiel zu closen. Dann war es, glaube ich, ein 18-5 oder 18-7 Run, um dass das Spiel zu Ende geht. Bei Jokic, wo wir uns einmal sicher sind, wenn der in der Offensive ist und alle anderen sind gesund, dann wird es hochwertige Würfe geben, egal wo. Es ist nur eine Frage, ob die reingehen, aber es wird gute Looks geben. Und da hat Minnesota was gefunden, tatsächlich. Und wir haben auch da wieder die ganze Saison auf sie gewartet. Also, ich weiß nicht, ob Teams oder Spieler auch irgendwie jetzt an dem Punkt sind, einfach zu sagen, Mann, die Saison ist zu lang. Wir haben keine Lust auf Wadenverletzungen. Wir schalten es halt einfach im Zweifel in Spiel 2 in den Playoffs ein. In Spiel 84. sind wir da. Bis dahin, wir wissen, wer wir sind. Lass uns gucken, dass wir gesund bleiben. Wir kommen dann in Spiel 2 und wir sehen uns da. So, das ist schon, diese Turnarounds sind, oder der Unterschied, wir haben das ja die ersten Play-in-Spiele auch gemacht. Und wir saßen da und wir waren so euphorisiert, weil das war, wir etwas gesehen haben, was wir die ganze NBA-Saison vielleicht 5 oder 10 Mal gesehen haben von der Intensität. Und man ist so, man geht da euphorisiert raus. Es ist morgens um 7:15 und man, die Vögel zwitschern und man sagt so, boah, war das geil. Was haben wir da gesehen? Wie sind die Leute rumgeflogen? Und der Unterschied ist so eklatant, dass mein System will einfach nicht glauben, dass es nachher, dass es richtig ist so, sondern die Sportart sollte, also es sollte nicht so rausstechen, aber es tut es. Und das tut es bei Mannschaften, individuellen Performances von Mannschaften einfach auch. Du siehst sie ein ganzes Jahr, denkst so, da ist doch was faul, da ist doch was faul. Und dann können die so verteidigen. Und du denkst, wo ist denn überhaupt eine Lücke auf diesem riesigen NBA-Feld, wo ein MVP oder ein Jokic sich über irgendwo nur einen Wurf erarbeiten kann? Das ist wirklich verrückt.
Jokic gegen Gobert aus europäischer Basketball-Sicht natürlich hochinteressant, gerade auch jetzt in diesem zweiten Spiel, wo Rudy Gobert teilweise wirklich gut ausgesehen hat, ja, im 1 gegen 1. Und die anderen Serien ziehen nach. Philly schlägt Boston, klaut Spiel 2. Das Duo Tyrese Maxey, VJ Edgecombe macht zusammen 60 Punkte. Edgecombe ist, obwohl er angeschlagen ist, der erste Rookie seit Tim Duncan 1998 mit einem 30-Punkte-10-Rebounds-Spiel in den Playoffs. Hat dazu übrigens auch noch 9 Assists gehabt, also hatte fast ein Triple-Double. Also Philly zieht nach. Atlanta gleicht im Madison Square Garden gegen die Knicks aus. CJ McCollum nimmt das Team mit all den Rowdies um ihn herum. Er nimmt es auf seine Schultern gegen die komplette Halle. Alle pfeifen ihn aus, beschimpfen ihn und CJ McCollum wird mit jeder Schimpftirade nur noch besser.
Mann, die Lakers führen 2-0.
Gegen Rockets, die völlig in... Oh Mann, ohne Luka Doncic, ohne Austin Reeves.
Ey, ich glaube wirklich, also ich glaube so LeBrons Team, die sitzen da und können nicht glauben, wie perfekt das gelaufen ist. Also es ist einfach, er hat geile athletische Aktionen dabei. Er kann trotzdem nicht 1 gegen 1 spielen. Die Qualität hat er nicht mehr. Er ist immer noch einer, vielleicht immer noch der beste Game Manager, den es gibt. Das zu sehen... ist auch noch, also wie perfekt ist es, der perfekte Gegner. Houston auch da, Chemistry scheint völlig zerstört. Über diese ganze Kevin Durant-Sache müssen wir darüber sprechen, wenn es dazu kommt, wenn es nach Brooklyn, nach Phoenix, nach Golden State, auch da wieder toxischer Abschluss, Mannschaft scheißt rein, was passiert, so, was hinterlässt er da für einen Scherbenhaufen? So, wenn das jetzt einfach in Einjahrestakt ist, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber auch da wieder, ein Thompson-Zwilling, kein Spacing, das ganze Jahr ein Possession-Game nur gespielt, funktioniert in den Playoffs jetzt irgendwie nicht. Und eine Lakers-Mannschaft mit Luke Kennard und einem 41-Jährigen nimmt die auseinander. Aber so, sie verteidigen natürlich perfekt. Sie haben immer so diese soften Doubles, die rotieren krass, auch einfach, weil der Gegner nicht werfen kann oder nicht an den richtigen Stellen, die sie stehen lassen. Aber aus LeBrons Sicht ist es einfach, ich spiele gegen genau die richtige Mannschaft, 2, 3 Spiele, sehr einfach aus, sodass wir uns fragen, wie kann, ist das menschenmöglich? Er gewinnt auch noch. Und dann im Zweifel kommt dann halt irgendwann Austin und Luka Doncic kommt zurück. Und du spielst entweder dann Spiel 6 und 7 und LeBron kann sich staatsmännisch wieder, also ich gehe wieder zurück in meine Rolle und ich lasse sie machen. Und der Eindruck wird sein, selbst wenn sie dann gegen OKC 4-0 verlieren oder in Spiel 7 gegen die Rockets verlieren, ist so, Mann, LeBron James hat gerade Playoff-Spiele gewonnen in der NBA. 2026 mit Luke Kennard und dir so und
ja, Andrew Hayden, ja.
Und Jake LaRavia. Wie so, also er kickt tatsächlich für seine Legacy, kickt er gerade Zählbares. So die letzten Eindrücke bleiben. Was sind das für letzte Eindrücke bei sonst 40-Jährigen und 38-Jährigen, die wir gesehen haben? So, er gewinnt Playoff-Spiele.
Und auf der anderen Seite, Kevin Durant ist jetzt in Spiel 2 wieder mit dabei, macht 23 Punkte. Er nimmt in 41 Minuten 12 Abschlüsse aus dem Feld, schmeißt 9-mal den Ball weg und sah teilweise, bei dem, was ich gesehen habe, ich habe nicht das ganze Spiel gesehen, defensiv auch katastrophal aus. Das muss man auch dazu sagen. Wir haben natürlich auch aus europäischer Sicht einen Blick auf Alperen Şengün. Aber man, wie du sagst, man sieht ja irgendwie auch schon seit Ewigkeiten, dass es da, was da rumort, dass da Dinge nicht passen, dass das... Ja, das ist einfach nur schade. Okay, so ist es. Und dann nehmen wir halt die Lakers-Abzweigung Und jetzt gleicht auch noch Portland gegen San Antonio aus, wo wir erstmal, Victor Wembanyama, gute Besserung wünschen. Er ist wirklich gruselig gestürzt, ist quasi auf dem Gesicht gelandet, ungebremst, konnte deswegen nur 12 Minuten spielen, ist jetzt wegen Gehirnerschütterung in den USA gibt es das sogenannte Concussion Protocol. Das heißt, da wird jetzt genau überprüft. Er darf jetzt 48 Stunden keinen Basketball spielen, kein Training und so weiter machen. Und im Schnitt, habe ich irgendwo gelesen, ist man so 7 bis 10 Tage raus. So, das heißt, die Serie wandert jetzt nach Portland. Die haben noch eigene Themen, über die wir auch noch sprechen können. Da gibt es einen sehr knausrigen Besitzer, der den Fans noch nicht mal Playoff-Shirts umsonst auf den Platz legen möchte. Aber das heißt, die Spurs sind jetzt erstmal Wemby los. Und Portland kommt mit dem Gefühl, Avdija und Co., wir haben jetzt eins geklaut. Wemby fehlt. Jetzt bin ich sehr gespannt auf Spiel 3 in Portland, Mann.
Ja, auch da, also für mich ist es, erstmal haben wir es ja auch, also sie haben es nicht gejinxt, aber es war ja dieses Gefühl von, ich weiß nicht wann das war, vor 10 Tagen oder vor 2 Wochen in dem Podcast, ich weiß nicht, ob wir beide den gemacht haben, es ist so, Playoffs gehen los, und ich war so, bei mir ist es nicht grenzenlose Euphorie, weil ich einfach immer das Gefühl habe, es geht nur um Verletzungen und ich kann mich dem gar nicht einfach frei öffnen und sagen, ja Mann, die geilste Zeit des Jahres beginnt, sondern weil ich denke, wer ist gesund? Hoffentlich geht's. Hoffentlich sind nicht wieder 3 down. Hoffentlich macht man nicht morgens die NBA-App auf und es ist wieder der nächste. Und es ist so, die Wemby-Show aus Spiel 1 hielt einfach. Es hielt einfach einen Tag. War es nicht schön anzuschauen, als Wemby einfach wilde Dreier aus der Ecke geworfen hat und übers ganze Feld in and out, cross, spin move, so Guard-Zeug gemacht hat. Aber okay, ich glaube, also wer San Antonio dieses Jahr auch ohne ihn gesehen hat, ist sich ziemlich sicher, dass San Antonio diese Serie gewinnen wird, auch wenn er kein Spiel mehr macht in dieser Serie. Portland ist nasty und gritty und lang und mit Thibault und mit Kamara und wie sie alle heißen. Aber sie sind offensiv einfach limitiert, meiner Meinung nach. Ich hätte gedacht, dass San Antonio eigentlich schon diese Reaktion, die ich jetzt so erwarte, schon hatten sie eigentlich schon an dieses so, wir sind unbeeindruckt davon, wir sind eklig, und sie sind mit 11 vorne im 4. Viertel. Und ihnen geht einfach diese Offense flöten. Und es ist aber eigentlich genau diese Körpersprache war genau die dieser Mannschaft so zugetraut hätte. Dieses, wir sind so, du siehst es uns nicht an. Es ist nicht diese, oh, wir sind jetzt verunsichert, unser Star ist draußen, wir wissen gar nicht, wohin mit uns, sondern die waren quasi noch entschlossener so und haben eigentlich genau das Spiel gemacht über 45 Minuten, was du machen musst, so eine Wemby. Aber dann geht's ihnen halt verloren. Du hast Scoot Henderson, der so das beste Spiel seines Lebens macht. Aber grundsätzlich hat Portland offensiv nicht genug. Also, die kommen mindestens 2-2 zurück nach San Antonio.
Ja, safe.
Und dann gewinnen die Serie. Aber ja, dass dieses einfach, diese Angst um Wemby wird wahrscheinlich niemals, die wird nie aufhören. So, die werden wir immer haben. Einfach weil er so wie so ein Toddler ist.
Der erste einstimmig gewählte Defensive Player of the Year. Einstimmig gewählt. Es ist total logisch, aber ich habe mich kurz dabei erwischt. Stell mal vor, du wärst der eine Journalist gewesen. Es hätte nur einen gegeben, der sich gedacht hätte, ich gehe auf wen anders. Das wäre ja 100%ig rausgekommen, wäre veröffentlicht worden. Und stell dir mal vor, du bist der eine, der aus irgendeinem Grund, weil du Beatwriter von was weiß ich wem bist und Wemby hat dich genervt oder so. Ich hätte das so witzig gefunden, wenn es einfach einen gegeben hätte, der Wembanyama nicht gewählt hätte. So ist er einstimmig gewählt worden. Und auch dazu gratulieren wir und wir drücken die Daumen, dass die Gehirnerschütterung schnell ausgestanden ist und wir ihn, wie du gesagt hast, wieder viel guten Basketball spielen.
Billy, aber du hast mich neulich mit einem Take überrascht, als wir ein NBA-Spiel gemacht haben. Und du hast gesagt, es gab kürzlich eine Umfrage an so ein paar in der NBA-Journalie und da wirkte es, als Shea gar nicht meilenweit von der Konkurrenz im MVP-Rennen entfernt gewesen wäre, oder musst du das?
Warte, also es war so, die haben um die 50 Leute inoffiziell gefragt, NBA-Journalisten, und ich glaube 2/3 hatten Jokic und dann kam Shai Gilgeous-Alexander und dann noch ein,
das
zwei.
Das hört Wolfen. Man ja gar nicht, also egal wo, ich höre nur Shai. Und ich war ja schon mental auch durch mit dieser.
Ich muss noch mal gucken, also das ist wieder so ein gefährliches Ding, was man irgendwie bei Social Media scrollt, aber das war zumindest kein völlig, völlig absurder Mensch, der das getwittert hatte oder so. Muss ich noch mal schauen, ob ich das finde. Wir werden sehen, wie das MVP-Ding aussieht. Freunde, Abteilung Europameister für diese Woche durch. Und dann, wie gesagt, melden wir uns ein bisschen eher schon. Anfang kommender Woche versuchen wir euch einmal ins Playoff-Bild zu setzen. Vielleicht schaffen wir es sogar mal wieder zu dritt. Werden wir sehen. Bis dahin, Vero genießt die Sonne in Hamburg, wenn sie schon mal scheint.
Benji, likewise.
Tschüss.